Moin an alle Freunde des US-Sports und an alle, die uns zuhören. Ich begrüße euch zu der mittlerweile schon dritten Folge unseres Podcasts Major Talk. Der Super Bowl ist vorbei, aber trotzdem hat uns letzte Woche genügend Gesprächsstoff für die heutige Folge geliefert. Wir sprechen in der NFL über die neuesten Trades und stellen eine absolute Legende des Sports euch etwas näher vor. In der NBA werden wir wie versprochen über die Rolle von Joel Embiid sprechen und sein Team, die Philadelphia 76ers, etwas näher unter die Lupe nehmen. Dazu stellen wir euch in der NBA und der NHL zwei absolute deutsche Top-Athleten vor. Zum Abschluss bewerten wir den neuesten Spielplan der MLB. Das alles könnte ich natürlich niemals alleine machen und deshalb bin ich mal wieder heilfroh, dass er mich heute an meiner Seite unterstützt. Ferdi, ich grüße dich.
Moin, ich grüße dich auch.
Wie geht's dir? Alles gut?
Alles fit im Schritt, ich kann loslegen.
Du kannst loslegen, perfekt. Dann wollen wir auch gar nicht lange zögern. Ich schließe mal gleich eine Frage zur NFL an, ist das okay?
Jo, mach das.
Was glaubst du eigentlich? In was für einer Bettwäsche schläft J.J. Watt in der Zukunft?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wird keine der Houston Texans mehr sein, denn die haben ihn jetzt unter der Woche entlassen und das Ganze auf seinen Wunsch hin. Heißt, er hat vor ein paar Wochen schon um seine Freistellung gebeten. Bei ihm hat es deutlich leichter geklappt als bei Deshaun Watson zum Beispiel. Da hat man ja das große Fiasko in Houston. Aber die Houston Texans brauchten auch Watt eigentlich loswerden, denn sie brauchten diesen 17,5 Millionen Cap Space, den J.J. Watt momentan weggenommen hat. J.J. Watt ist über seinen Zenit hinaus und kann sich jetzt bei einem neuen Team ausprobieren. Welches das ist, das werden wir noch herausfinden in dieser Offseason. Man kann aber sagen, sie hätten J.J. Watt auch traden können und dafür locker einen Draftpick in der ersten oder zweiten Runde bekommen können. Klar, aber die Texans haben ein sehr gutes Verhältnis, auch die Stadt Houston hat ein sehr gutes Verhältnis zu J.J. Watt, denn der hat einiges geleistet, nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ich frage dich gleich mal, was hältst du davon, einen Spieler freizustellen und ihm das neue Team selber auswählen zu lassen und dafür halt darauf zu verzichten, einen guten Draftpick im Tausch gegen diesen Spieler zu erlangen?
Ja, ich sag mal so, in der heutigen Sportwelt eher ungewöhnlich. Das spricht wirklich, wie du es eben schon angedeutet hast, für das spezielle Verhältnis, was J.J. Watt und die Houston Texans miteinander besitzen. Für ihn ist das eigentlich eine super Sache. Also er ist sozusagen vor der Free Agency ist er schon frei, mit allen möglichen neuen Teams zu sprechen. Und da kommen wir gleich zu. Da sind gefühlt alle Franchise, die hinter ihm her sind. Das ist die gesamte Liga, die zumindest sich mit ihm beschäftigen könnte. Und für ihn macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, die Houston Texans sind sich bewusst, dass er weg wollte, dass die Zeit zu Ende war. Sie hätten vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können am Ende, aber ich glaube, beide Seiten sind mit dem Schritt zufrieden. Ungewöhnlich zu der heutigen Zeit, aber beide sind zufrieden.
Ungewöhnlich auf jeden Fall, aber auch ungewöhnlich das äußerst gute Verhältnis von J.J. Watt zur Stadt Houston. Der Hauptpunkt war da 2017, als die Stadt von Hurricane Harvey übermannt wurde, total zerstört war und J.J. Watt wirklich eigentlich nur ein paar Tausend oder Hunderttausend zusammenkratzen wollte, um der Stadt zu helfen. Am Ende wurden es ganze 37 Millionen, die Watt zu der Wiedererbauung der Stadt beigetragen hat. Das war natürlich ein Riesenschritt. Für diese Aktion hat er auch den Walter Payton Man of the Year Award bekommen. Über Walter Payton werden wir gleich noch etwas sprechen. Und sein Teamkollege, beziehungsweise noch Teamkollege, muss man ja sagen, denn auch Deshaun Watson möchte aus Houston weg. Der hat per Social Media gesagt, J.J. Watt ist einer der besten Defensivspieler und jedes Team kann sich freuen, wenn er sein oder ihres Trikot überzieht. Jetzt meine Frage an dich, welches Trikot wird sich denn J.J. Watt in der nächsten Saison überziehen?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, das fragt er sich auch gerade täglich. Er hat zumindest eine Riesenauswahl. Also fast alle Trikots kommen in Frage. Was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, welche zwei, drei Teams ich ganz interessant finde, sind ganz am Anfang die Green Bay Packers. Er könnte Nachfolger von Preston Smith werden, der, ja, so wird ja gemunkelt, in der Offseason noch entlassen werden könnte. Und damit den Pass Rush, aber auch vor allem die Defense der Packers einfach sehr weiterhelfen. Er ist in Wisconsin aufgewachsen, aufs College gegangen, das heißt, er kennt sich da gut aus, ist so ein bisschen wie nach Hause kommen und außerdem würde er mit Aaron Rodgers, mit dem aktuellen MVP, ich meine, da haben wir beide auch noch nicht drüber gesprochen, nächstes Jahr zusammenspielen und hätte vielleicht noch eine Chance auf den Ring. Und das ist, glaube ich zumindest, eine ziemlich verlockende Sache, oder was meinst du?
Das klingt auf jeden Fall sehr verlockend, vor allem für jeden Green Bay Packers-Fan, J.J. Watt zurück in der Heimat. Da wird natürlich auch irgendwie so ein bisschen Balsam auf die geschundene Defensivseele der Packers nach dem NFC-Championship-Spiel geschmiert. Auch wenn man meint, da müssten sie eher auf der Secondary-Position nachhelfen. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Kandidat für die Green Bay Packers. Die könnten sich's vom Cap-Space auch rein theoretisch her leisten. Du hast aber noch von einem zweiten Team gesprochen, das du ganz interessant fändest für J.J. Watt. Welches denn?
Naja, das ist so ein bisschen, das hat ein bisschen mit meiner Familienliebe zu tun, sagen wir mal. Also meine Liebe zu schönen Geschichten. Das ist natürlich ein heißer Favorit, die Pittsburgh Steelers. Ich meine, da spielen seine beiden Brüder, TJ und Derek. Und das hätte natürlich einen ganz besonderen Beigeschmack, wenn er dorthin wechseln würde. Ich glaube, TJ hat sogar auch schon bei Twitter geschrieben, meine Güte, komm doch rüber, also bereit wäre er. Und die hätten auch Bedarf auf der Position, aber, da kommen wir wieder zu dem Begriff, ich glaube, du kannst ihn vielleicht uns gleich mal ein bisschen näher erklären, sie haben kaum Capspace. So, und das heißt, Watt müsste auf sehr, sehr viel Geld verzichten. Und außerdem waren die Steelers auch nicht so ein wirklicher Contender auf den Ringen in den letzten Jahren. Und wer weiß, ob sie es wirklich in der nächsten Saison sein würden. Deshalb die Variante eine schöne Sache, aber ich glaube doch unwahrscheinlich. Oder was meinst du?
Unwahrscheinlich denke ich auch eher im Vergleich zu den Packers, denn wie gesagt, der Cap Space ist in Pittsburgh nicht vorhanden. Jetzt alle, die sich fragen, verdammt, was ist überhaupt dieser Cap Space, von dem die beiden da schon wieder reden? Das ist ganz einfach zu erklären, denn im Vergleich zu den europäischen Sportligen gibt es in den USA ja keine zweite Liga oder dritte Liga, heißt Teams können nicht auf, weder noch absteigen. Und um da dann irgendwie das Gleichgewicht beizubehalten, damit Teams nicht irgendwie finanziell eine Übermacht bilden können, wurde von den Besitzern der NFL in den späten 1980er Jahren eine Salary Cap eingeführt. Und diese Salary Cap, heißt diese Gehaltsobergrenze, sollte festlegen, wie viel ein Team für seine Spieler an Gehältern ausgeben darf, damit ein Team nicht alle guten Spieler wegkaufen kann, weil die das meiste Gehalt bieten können. Und diese Salary Cap ist einfach nur von Jahr zu Jahr anders. Uns erwartet im nächsten Jahr wahrscheinlich eine niedrige Salary Cap, weil viele Teams sich das aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht leisten können, weil viele Zuschauereinnahmen wegfielen in dem letzten Jahr. Das können sich viele nicht leisten, heißt, da wird es wieder ein bisschen runtergehen. Aber Salary Cap heißt eigentlich nur, oder der Cap Space, der noch übrig bleibt, ist, wie viel kann ein Team in einen Spieler investieren, damit sie nicht diese Gehaltsobergrenze überschreiten. Heißt, wir haben jetzt gelernt, was ist der Salary Cap, und Bjarne Vogt ist ein Familienmensch.
Ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Also da können wir eigentlich fast schon wieder einen Deckel drauf machen auf die Folge. Wissen alle, was sie brauchen. Nein. Du hast es mal wieder Weltklasse erklärt. Wo mir natürlich direkt mit einfällt, wenn du sagst, okay, oder ich habe gesagt, die Pittsburgh Steelers haben kaum Cap Space. Wer das hätte, sind die Buffalo Bills. Und die haben das Geld, die wären auch, oder waren zumindest ein Contender in dieser Saison und auch sehr wahrscheinlich in der nächsten, zumindest mit J.J. Watt sogar noch sehr, sehr wahrscheinlicher. Dazu wird Mario Addison wahrscheinlich noch entlassen, sodass Watt die Bills nochmal entscheidend verstärken könnte. Und das finde ich für meinen Teil eine sehr interessante Variante, dass Watt vielleicht zu den Bills wechselt. Oder was sagst du?
Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, denn wenn man auf die Karriere des J.J. Watts in Houston zurückblickt, dann hat er eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann, zumindest was diese Einzelbilanz angeht. Er wurde 5-mal in den Pro Bowl gewählt, wurde 3-mal Defensive Player of the Year. Das Einzige, was ihm halt gefehlt hat, war der Teamerfolg mit dem Super Bowl am Ende der Saison. Mit Buffalo kann das auf jeden Fall der Fall sein dann im nächsten Jahr. Wir haben gesehen, die waren richtig gut dieses Jahr. Es hat nur so das kleine bisschen gegen die Kansas City Chiefs gefehlt. Jetzt weiß die Liga, wie man die in der Offense ärgern kann. Das haben die Bucks super vorgemacht. Und deswegen glaube ich, wenn sie diese Defensive Line noch mit J.J. Watt verstärken können, dann hat man da richtig große, starke Namen, wie zum Beispiel ein Ed Oliver oder halt dann auch ein J.J. Watt. Aber wir haben jetzt, glaube ich, genug über diesen Release-Update gesprochen von J.J. Watt und den Houston Texans. Die Texans, die werden wir auf jeden Fall noch wieder ansprechen in dieser Offseason, allein wegen des Namens Deshaun Watson. Jetzt wollen wir einen Athleten mehr ins Rampenlicht stellen, der heute leider nicht mehr am Leben ist und auch nicht mehr deshalb spielen kann. Und zwar ist das Walter Jerry Payton. Wir haben ja gesagt, Februar, das ist der Black History Month in den USA, in allen Major Sports. Und wir fangen heute an mit einem NFL-Spieler, den ein bisschen vorzustellen, und einer absoluten NFL-Legende. Ich habe schon gesagt, J.J. Watt hat also diesen Walter Payton Man of the Year Award gewonnen. Was ist dieser Man of the Year Award überhaupt? Der Walter Payton Man of the Year Award geht an den Spieler, der nicht nur auf dem Feld eine gute Leistung gezeigt hat, sondern auch neben dem Platz für die sozialen Strukturen in seiner betroffenen Stadt wirklich etwas getan hat und verändert hat. Und das war bei J.J. Watt ja durch diese Hurricane-Schäden, Zusammenkunft des ganzen Geldes der Fall. Damit hat er 2017 völlig verdient diesen Award abgeräumt. Aber Walter Payton hat nicht nur einen tollen Award, der nach ihm benannt wurde, sondern der hat auch richtig viele Rekorde in der NFL aufgestellt. Um erstmal bei seiner Karriere anzufangen, Walter Payton war ein Running Back bei den Chicago Bears. Er wurde 1975 in der ersten Runde als vierter Spieler gedraftet. Heißt, er war auch die erste Wahl der Chicago Bears. Und er hat nicht nur richtig viele Einzelrekorde aufgestellt, er hat auch 1986 den Super Bowl mit den Chicago Bears gewonnen, die dadurch ja auch Monsters of the Midway genannt wurden. Dann 1987 beendete er seine Karriere und das war eine sehr erfolgreiche, denn er wurde insgesamt in dieser Laufbahn zweimal zum MVP und gleichzeitig zum Offensive Player of the Year gewählt. Das war 1977 und 1985 der Fall. Er kam zudem mehrere Male in den Pro Bowl und wurde 1976 bis 1980, heißt 5 Jahre in Folge, immer zum besten Running Back gekürt, heißt der Running Back mit den meisten Yards. Beim Karriereende erhielt er insgesamt 13 Rekorde in der NFL, manche sind sogar jetzt noch aktiv. Er wurde zudem in den 1970ern und 1980ern immer ins All-Decade-Team gewählt und 1993 war er ein Mitglied der Hall of Fame. Und als die NFL 75 Jahre alt wurde, dann gab es ein Anniversary All-Time-Team und da durfte Walter Payton natürlich auch nicht fehlen. Leider verstarb er sehr früh, 1999, im Alter von 45 Jahren, aufgrund einer Leberkrankheit. Ihm zu Ehren wurde, wie gesagt, der eigentliche Man of the Year Award, der Walter Payton Man of the Year Award, umbenannt. Bjarne, wenn du das alles so hörst, der Mann hat unfassbar viel erreicht. Haben wir die Chance oder gibt es einen Mann in der NFL, den du mit Walter Payton vergleichen könntest?
Ich fange nochmal ganz kurz mit was anderem an, wo du vorhin meintest, ich wäre ein Familienmensch. Wir beide wissen anscheinend, dass du definitiv von Walter Payton träumen musst nachts. Also was du da gerade für eine Dokumentation über ihn rausgeholt hast, ich warte schon darauf, dass du ihn irgendwann nochmal sein Leben verfilmst. Es wäre auf jeden Fall preisgerecht. Respekt dafür. Walter Payton ist eine absolute Legende, du hast es eben gesagt. Ist er mit irgendjemandem zu vergleichen? Schwierige Frage. Also das, wofür er stand, also er wurde ja nicht umsonst The Sweetness genannt früher. Er war unfassbar loyal zu seinem Team, er war ein unfassbar toller Typ, hohes soziales Engagement und dazu ein fantastischer Running Back. Ich weiß es nicht, ob man den genauso miteinander vergleichen kann. Es gibt andere großartige Legenden in diesem Sport. Über einen, den lieben Tom, haben wir die letzten Wochen genug gesprochen. Aber ich würde mich da scheuen, da irgendwie irgendwelche Vergleiche an Land zu ziehen. Walter Payton hat leider, wie gesagt, unsere Erde viel zu früh verlassen und wurde durch eine sehr schöne Geste, wie ich finde, von der NFL dadurch gekürt, dass er mit dem Man of the Year Award seinen Namen sozusagen dem gibt. Und da sind so einige Legenden in der letzten Zeit oder berühmte Sieger hervorgegangen. Du hast J.J. Watt schon angesprochen, Russell Wilson letztes Jahr, Drew Brees, auch Peyton Manning wurde schon mal Man of the Year oder Walter Payton Man of the Year. Und ich finde, eine sehr schöne Sache, obwohl wahrscheinlich alle wir uns wünschen würden, dass der liebe Walter noch unter uns weilen würde.
Vergleichen kann man ihn wirklich nicht, denn in einer Statistik ist er einfach überragend und einmalig. Er hat in seiner ganzen Zeit in der NFL nur ein einziges Spiel verpasst, weil er da leicht verletzt war. Aber dieser Walter Payton, der war nochmal der harte Brocken unter den harten Brocken in der NFL. Also das zu dieser farbigen Legende, die die NFL geformt hat und auch für schwarze oder farbige Spieler deutlich leichter gemacht hat, sich da zurechtzufinden. In der nächsten Woche werden wir gleich 3 Athleten vorstellen in der MLB, in der NBA und in der NHL. Welche das sind, das verraten wir euch dann. Jetzt wollen wir noch zu einem letzten Punkt kommen in der NFL und zwar zu einem absoluten Blockbuster-Trade. Da war nicht nur LA beteiligt, sondern auch jede Menge Action geboten. Bjarne, um welche Spieler geht's jetzt genau?
Da testest du mich wieder, ob ich aufgepasst habe. Wie du so schön in der ersten Folge gesagt hast, ich lebe ja auf dem Planeten Erde und deswegen weiß ich, dass es sich um Jared Goff und Matthew Stafford handelt, beziehungsweise der Trade zwischen den beiden und den beiden Teams Detroit Lions und den Los Angeles Rams. Und ja, du hast es Blockbuster-Trade genannt, so würde ich es auch ungefähr nennen, weil die Rams gehen damit all-in, würde ich sagen. Also Goff abzugeben, der doch eigentlich ja nicht schlecht performt hat jetzt in den letzten Jahren und wirklich ein guter Quarterback ist, bedeutet, sie wollen sich nochmal entscheidend auf der Quarterback-Position verbessern, weil sie das vielleicht als Schwachstelle ausgemacht haben, um zu sagen, ja okay, nur dadurch können wir nochmal den Super Bowl angreifen. Und das erhoffen sie sich mit Stafford. Und das ist natürlich eine sehr interessante Frage. In den nächsten Monaten wird Stafford überhaupt zur Offense-Philosophie von Sean McVay passen? Also passt das überhaupt? Ist das Stafford Potenzial hat? Das wissen wir beide. Aber für mich ein sehr, sehr interessanter Trade. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie die beiden performen werden. Ich meine, Goff wird bei den Lions auch auf einen neuen Coach treffen. Ja, Dan Campbell ist in der nächsten Jahr dort als Head Coach gesetzt. Dazu auch noch ein neuer Manager mit Brad Holmes. Es ist interessant, die wollen das Team komplett neu umkrempeln, oder sie müssten eigentlich das Team komplett neu umkrempeln, da fast alle Wide Receivers Free Agent werden. Und jetzt versucht man mit Goff vielleicht eine Art Soft Rebuild zu machen. ich bin gespannt und wie immer hast du wahrscheinlich noch ein paar Fakten dazu, die das diesen, ja, doch Monster-Trade untermauern.
Ja, du hast gesagt, sie sind all-in gegangen. Die Los Angeles Rams, die haben auf jeden Fall jede Menge abgegeben. Nicht nur ihren eigentlichen Franchise-Quarterback in Jared Goff, sie haben gleich zwei Erstrunden-Picks raufgelegt, die aus den Jahren 2022 und 2023. Zudem noch der Drittrunden-Pick bei diesem Draft. Also die haben wirklich alles riskiert. Sie wollen mit Matthew Stafford jetzt die Mission Tampa Bay Buccaneers vollführen. Denn wir alle wissen wahrscheinlich, denn im nächsten Jahr ist der Super Bowl in Los Angeles. Und wenn die Rams da den Buccaneers kontern können, das nachmachen können, dann glaube ich, dann wird keiner mehr sagen, das war zu viel des Guten, da habt ihr euch verzockt. Trotzdem für mich nochmal die Frage, wie findest du das mit, wie wird da mit Jared Goff umgegangen? Sie haben am Draft Day vor ein paar Jahren sich richtig viel weggegeben, damit sie mit Jared Goff in Los Angeles neu anfangen können. Jared Goff hat sie in seiner dritten Saison in den Super Bowl geführt. Sie sind da knapp gescheitert an den New England Patriots. Also die Chance war ja da, dass Jared Goff einen Titel holen kann. Sagst du trotzdem, du verstehst den Wechsel von den Rams oder du sagst, da haben sie sich einfach verzockt und mit Jared Goff kann man gewinnen?
Wir haben ja ganz am Anfang über das ungewöhnliche Business oder eine ungewöhnliche Entscheidung von den Texans gesprochen, die doch J.J. Watt sehr, sehr entgegengekommen sind bei seiner Entscheidung und meint nach, Mensch, komm, wir haben so eine schöne Beziehung miteinander, lass uns das alles beiseite legen, Erfolg und so weiter, wir wünschen dir ganz viel Gutes in der Zukunft und lassen dich gehen. So, das ist jetzt das komplette Gegenteil, wie dort mit ihm umgegangen wird und da kommen wir wieder zum eigentlichen Business. Ja, Jared Goff hat Riesenpotenzial, er war im Super Bowl, er hat wirklich, er war knapp dran und hätte vielleicht auch das Talent gehabt, die Rams in der nächsten Saison in den Super Bowl zu führen, doch die Rams haben daran nicht mehr geglaubt und dann finde ich es persönlich schade, weil ich Jared Goff als Quarterback sehr gerne habe, aber dann mussten sie am Ende diesen Trade vollführen, weil wenn sie der Meinung sind, dass Stafford der deutlich bessere Quarterback ist und die Chancen auf einen Heim-Super Bowl, du hast es gerade angesprochen, für sie erhöht, dann, ja, sind wir wieder beim Thema Business und wissen, was passiert.
So, du sprichst schon vom Business, wir wissen, was passiert. Wir haben alle auch mitbekommen, was in der NBA mit einem gewissen Spieler passiert ist und wie mit dem umgegangen wird. Auch das nachher noch ein Thema, wenn wir über die NBA sprechen und wieso überhaupt erst später über die NBA sprechen. Bjarne, du kannst jetzt gleich loslegen von mir aus.
Ja, vorher würde ich allerdings noch ein bisschen traurigeres Thema ganz kurz abschließen. Vielleicht haben es manche von euch mitbekommen, vor ja mittlerweile jetzt schon 2 Tagen ist leider der frühere NFL-Star Vincent Jackson von uns gegangen, im Alter von gerade mal 38 Jahren. Er wurde damals im Draft 2005 von den San Diego Chargers gepickt und spielte insgesamt 12 Jahre in der NFL, unter anderem 5 Jahre, oder seine letzten 5, für die Tampa Bay Buccaneers, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben. Er wurde 4 Jahre lang in Folge für den Walter Payton Man of the Year Award nominiert. Er hat ihn nie gewonnen, aber er wurde dafür nominiert. Auch das passt irgendwie ganz gut in diese Folge, auch wenn wir uns alle andere Umstände wünschen würden. Er hatte nämlich nebenbei eine eigene Stiftung, mit der er Familien von Militärangehörigen unterstützte, da er selbst ein Sohn einer solchen Familie war. Die Todesursache ist noch nicht klar, das ist aber auch eigentlich in diesem Podcast irrelevant. Wir drücken einfach nur unser Mitgefühl hiermit aus, unser Beileid für die Familienangehörigen und ja, leider eine schreckliche Nachricht zum Abschluss der NFL, was uns trotzdem nicht daran hindern soll, gleich über die NBA zu sprechen. Denn dort haben wir jemanden Großes als allererstes im Thema. Und zwar, wie wir letzte Woche angekündigt haben, Joel Embiid. Was sind die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, wenn du diesen Namen hörst?
Ja, mittlerweile deine trickige Frage, ob ich da den zweiten Namen kenne. Wir wissen es jetzt alle, es ist Joel Hans Embiid. Das fällt mir als allererstes mal ein und als zweites fällt mir ein, dass der nicht nur in dieser Saison richtig gute Leistungen zeigt, aber vor allem in dieser Saison richtig performt. Er ist nicht umsonst im MVP-Race und ich glaube, du wirst uns nochmal genauer sagen, wieso er überhaupt im MVP-Race dieses Jahr ist.
Auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Dreckige Frage, sowas gibt's bei mir doch gar nicht, das weißt du doch. Das sind alles nur Nachfragen, ich möchte doch nur dein Wissen testen. Und du hast ja gut abgeliefert. Nein, wir wollen ein bisschen über Joel Embiid sprechen und später auch über seine Philadelphia 76ers. Er ist auf der Position des Centers überwiegend zu Hause und wir haben ja letzte Woche sehr, sehr viel über Nikola Jokic gesprochen. Und es gibt einige ja, Parallelen, aber auch einige Unterschiede zwischen den beiden. Denn die Parallele ist, beide sind dieses Jahr deutlich effizienter geworden. Also Embiid nimmt weniger Dreier als sonst, trifft dafür dann aber deutlich umso mehr, wenn er einen nimmt. Und ist ähnlich wie Jokic momentan mit unfassbaren Quoten unterwegs. Also er trifft aus der Mitteldistanz, wo er am meisten unterwegs ist, unglaubliche 51%. Das muss man sich mal geben. Nur mal ein Vergleich. Kevin Durant sollte allen NBA-Freunden dort draußen ein Begriff sein. Einer der besten Mitteldistanzschützen des letzten Jahrzehnts traf man in seiner besten Saison 53% aus der Mitteldistanz. Also da ist er gerade mit 51 doch ganz gut dabei. Das neue Sixers-Spiel allgemein verschafft ihm unfassbar viel Platz und auch leichtere Abschlüsse. Auch dazu kommen wir gleich ein bisschen später nochmal, wenn wir uns das Team von Philadelphia genauer anschauen. Aber zu Embiid weiter. Er ist darüber hinaus nicht nur beim Abschluss mit unfassbar vielen Stärken gesegnet. Er zieht sehr viele Fouls, also bei fast jedem Wurfversuch schafft er es ein Foul zu ziehen. Er führt die Liga bei Freiwürfen ja doch mal deutlich an. Ist dazu im 1 gegen 1 eine absolute Maschine, tut sein äußerliches, also sein körperliches sozusagen, auch seinen gewissen Teil dazu bei. Er hat ein bisschen kleinere und schnellere Spieler in dieser Saison um sich drum, wie zum Beispiel Curry. Und das tut ihm ganz gut, denn über Jahre hatte er ein großes Problem. Weißt du, was das große Problem von ihm war, Ferdi?
Meinst du das auf oder neben dem Platz?
Ich meine das noch auf dem Platz.
Okay, dann auf dem Platz. Joel Embiids größtes Problem in den letzten Jahren? Gute Frage. Also bei einem Center jetzt so Mitteldistanzen und auch Dreierquoten zu kritisieren, finde ich immer schwierig. Ich glaube, auf dem Platz kann man generell noch seine Disziplin in Frage stellen in den letzten Jahren. Das hat er dieses Jahr deutlich verbessert. Er hat gesagt, er möchte jetzt nochmal Gas geben, er hat Lust auf einen Titel. Deswegen würde ich sagen, die Disziplin auf dem Platz, man hat auch ein bisschen was neben dem Platz von ihm gehört, da, glaube ich, war das größte Problem von Joel Embiid drin.
Disziplin zum einen, da wollte ich auch mit drauf hinaus. Ich wollte auch ein bisschen auf sein Passspiel hinaus, was vielleicht auch gar nicht gerade so aktuell in deinen Kopf reinkommen kann, weil er dieses Jahr sich auch dort drin ziemlich verbessert hat. Das war so ein bisschen das Problem in seinen letzten Jahren. Weniger Assists verbucht, aber auch dort ist er, hat er sich stark verbessert, ohne dass er eine Assist-Maschine geworden ist. Aber er produziert also eine deutlich niedrigere Anzahl von Turnovern. Turnover, Ballverlust für jeden, der das auch noch nicht wusste. Aber und hat dadurch da ziemlich dran gearbeitet. Defensiv war er sowieso schon immer eine Maschine. Das heißt, wie ihr euch gerade so ein bisschen raushören könnt, er ist ein ziemlich guter Spieler. Und das hat er dieses Jahr stark unter Beweis gestellt und gilt deshalb wahrscheinlich auch als einer der Kandidaten für die MVP-Wahl, oder siehst du das anders?
Ich sehe es nicht anders. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über Nikola Jokic gesprochen, der da ja auch mit in der Diskussion ist. Für mich ist aber Embiid noch ein Stück weit vorne, weil auch einfach die Gesamtbilanz der 76er stimmt. Für viele ist es ja auch noch LeBron James, wobei ich sagen würde, ich bin Fan von Abwechslung. Lass doch mal wieder ein Center ran. Das hatten wir, glaube ich, seit 2000, seit Shaquille O'Neal nicht mehr. Heißt, das wäre eine richtig coole Story. Embiid hätte es sich auf jeden Fall verdient, weil er eine mega starke Saison spielt. Und ich glaube, wir können gespannt sein, was mit den 76ers in den nächsten Wochen passiert. Sie spielen weiterhin guten Basketball und Embiid ist da ganz vorne mit den guten Leistungen und den guten Statistiken.
Ist vollkommen richtig. Du sprichst die Statistiken gerade an. Im Durchschnitt um die 32 Minuten ist er in dieser Saison auf dem Feld. Er erzielt 29,6 Punkte und um die 11 Rebounds. Das sind wirklich sehr, sehr starke Zahlen. Sein einziges Manko vielleicht, und da kommen wir jetzt auch ein bisschen dazu, wenn wir die Saison der 76ers analysieren, er ist halt immer mal wieder verletzt. Er hat immer wieder zurückkehrende Rückenschmerzen oder aber er kriegt auch Ruhepausen von Coach Doc Rivers, den auch vielleicht einige von euch schon kennen, seit Jahren in der NBA unterwegs. Das heißt, das könnte ihn vielleicht am Ende ein bisschen die MVP-Wahl kosten oder aber auch den Philadelphia 76ers einen sehr guten Platz im Osten, oder was denkst du?
Beides ja, von sich an. Klar, wenn du nicht so viele Spiele machen kannst, dann wird es auch schwer, mit Leuten wie James oder Jokic diesem Jahr mitzuhalten. Ich glaube, bei ihm tut es gut, dass Doc Rivers mal sagt, Junge, du brauchst eine Pause, weil wir dich für die richtigen Spiele da brauchen. Und mit Doc Rivers ist ja auch noch Tobias Harris aus Los Angeles von den Clippers gekommen. Der spielt eine richtig gute Saison. Der hat auch in einem Interview gesagt, ihm tut das gut, diese Chemie mit Doc Rivers. Und ich glaube, dass Doc Rivers da auch wirklich was schon verändert hat in Philadelphia. Heißt, er behandelt seinen Superstar mit Embiid genau richtig. Er weiß, da liegen Probleme am Rücken vor, dann muss ich den Jungen einfach mal irgendwie auch schonen. Und zum anderen hat er halt mit Tobias Harris einen, der dann liefern kann, wenn Embiid nicht auf dem Platz ist. Sie haben zwar bisher auch ganz gerne mal verloren, wenn Embiid nicht dabei war, aber trotzdem glaube ich, dass Rivers das vor allem in der Regular Season genau richtig managt.
Sehe ich ihn nicht. Du hast ihn gerade angesprochen, seinen alten Lieblingsschüler Toby Harris hat er auch noch auf dem Platz, der blüht wieder richtig auf. ein Fragezeichen steht für mich immer so ein bisschen hinter Ben Simmons. Also der hat gerade, ich glaube, anderthalb Tage ist es her, 42 Punkte einfach mal aufs Parkett gezaubert gegen die Utah Jazz, trotzdem verloren. Allerdings kann man das gegen Utah machen, da sprechen wir in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen über das Team der Stunde. Aber allgemein ist er, was seine Statistiken und Werte angeht, in der Saison nochmal schlechter unterwegs als in den vier Jahren davor. Also er hat so einen Punktedurchschnitt von 15,2. Sonst lag er meistens bei 17, 18. Wie bewertest du ihn?
Ja, Ben Simmons ist immer ein Ticken schwierig, finde ich. Man hat sehr viele Erwartungen an ihn gehabt, als er aus der Draft kam in die NBA hinein. Da hat er nicht so performt, wie sich das viele vorgestellt haben. Sein Dreier wurde stark kritisiert, denn er hat auch lange nicht getroffen. Dieses Jahr, klar, die Zahlen sind nicht so gut, aber ich glaube, allein dieses Spiel, das mit den 42 Punkten hat gezeigt, er kann unfassbar wichtig sein. Er ist auch unfassbar wichtig für Philadelphia. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen über diese Co-Star-Funktion gesprochen, wie wichtig ein Supporter für den Superstar ist. Das große Fragezeichen für mich deswegen immer bei den Teams, nicht hinter dem ganz großen Namen, sondern hinter dem zweitgrößten Namen. Wenn das bei Philadelphia nicht unbedingt jetzt viel besser wird, dann muss man sagen, das wird schwierig, dann den Titel zu gewinnen, weil momentan generell der Osten schwächelt, bis auf Brooklyn. Die kommen gerade so ein bisschen in Fahrt mit ihren drei Topstars und der Rest, der wackelt so ein bisschen. Und Philadelphia hat jetzt auch die letzten beiden Spiele, glaube ich, verloren. Und im Vergleich zum Westen, wenn wir dann über den Titel bei den 76ers sprechen wollen, da sehe ich dann eigentlich keinen Titel, wenn nicht Harris und Simmons eigentlich beide gut liefern und Embiid supporten.
Wer einen großen Namen hat, zumindest einen großen Nachnamen, ist Seth Curry, der kleine Bruder von Steph Curry, von den Golden State Warriors. Auch der wird bestimmt noch einige Male Thema sein in diesen Folgen. Wie bewertest du seine Leistung? Also er macht im Durchschnitt, ist er 28 Minuten auf der Platte, zaubert so 12,6 Punkte im Durchschnitt hin. Er ist auf jeden Fall, hat er dem Team doch eigentlich nochmal einen ziemlichen Ruck gegeben, was Geschwindigkeit und auch einfach Dynamik angeht. Oder was denkst du?
Dynamik und Geschwindigkeit ist bei den Currys, glaube ich, nie eine Frage. Sie haben den Körper dafür, sie sind klein, sie sind wendig, sie sind schnell und können beide von außen wirklich gut schießen. Seth Curry natürlich nicht auf dem Niveau, wie sein Bruder Steph tut. Aber ich glaube, Seth Curry ist wirklich eine große Verstärkung für die 76ers, auch in diesen Spielen, vor allem wenn Embiid nicht mitwirken kann. Wir haben über seine gute Quote von draußen gesprochen bei Embiid. Die fällt dann natürlich weg. Und es wird dann auch nicht so eine Lücken entstehen, wie wenn Embiid drauf ist. Heißt, der wird ganz jemand gedoppelt. Dadurch wird einer freigezogen. Das wird schwieriger. Deswegen glaube ich, dass Seth Curry vor allem in diesen Spielen ohne Embiid auch Verantwortung auf sich nehmen muss, weil er gut dribbeln kann, gut aus der Distanz treffen kann. Und diese Funktionen sind für die 76ers halt in diesen Spielen, wo Embiid nicht mitwirken kann, unfassbar wichtig und von wirklich immenser Bedeutung, um weiterhin die Nummer 1 im Osten halten zu können.
Ja, du sprichst es gerade an, die Nummer 1 im Osten. All das, was wir natürlich gerade besprechen, ist immer noch Jammern auf hohem Niveau. Philadelphia führt den Osten an, vor unter anderem starken Mannschaften wie die Bucks oder aber die Brooklyn Nets, die auch schon Thema waren. Trotzdem haben sie jetzt die letzten drei Spiele hintereinander verloren, in Portland, in Phoenix, in Utah, haben wir gesagt, okay, da kannst du gerade mal verlieren. Embiid dazu auch noch verletzt gewesen beim 134-123 Niederlage. Wie siehst du das trotzdem? Werden sie am Ende als Erster im Osten abschneiden?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, weil momentan die Tendenz einfach nicht gut aussieht bei den 76ers. Dann kommen immer noch diese Spiele halt ohne Embiid dazu. Ich glaube, da sind die Milwaukee Bucks oder auch vor allem die Brooklyn Nets einfach konstanter. Ich habe gerade schon gesagt, die Brooklyn Nets, die kommen gerade so richtig in Fahrt, während der Rest des Ostens wackelt. Also Boston liefert nicht ab, die sind unterirdisch unterwegs, gerade verlieren gegen Teams wie Washington. Dann haben wir wirklich 76ers, du hast gesagt, drei Spiele in Folge verloren. Das können die nicht halten. Brooklyn wärmt sich gerade auf, hat jetzt so langsam, da hat's Klick gemacht zwischen diesen drei Topstars, die liefern alle ab. Harden, der nimmt nicht nur die Schüsse, der legt auch richtig viele Assists auf für seine Kollegen. Und ich glaube eigentlich, dass die Nummer 1 im Osten Brooklyn sein wird, die 2 wird Milwaukee und die 3 dann die 76ers.
Wir dürfen sehr gespannt sein, ob das Orakel, wie ich ihn mal nenne, Ferdinand von Stolzmann am Ende richtig liegen wird. Wir beide werden ja auf jeden Fall, wenn die Playoffs näher rücken, nochmal so eine kleine Liste erstellen, wo wir eigentlich wirklich glauben, wer landet am Ende wo, wie sieht's in den Playoffs aus und so weiter. Das werden witzige Tippspiele mit dir werden. Aber du hast dich jetzt schon mal festgelegt. Ich bin gespannt aufs Eintritt.
Ja, ich hoffe, es wird erfolgreicher als beim Super Bowl. Da lagen wir ja beide wirklich vollkommen daneben. Da waren wir ganz weit weg von auch nur irgendwie richtig zu sein. Wäre natürlich ganz schön, wenn wir auch sagen können, so ein bisschen Ahnung haben wir dann auch, wenn es um Ergebnisse geht, dann, dass wir da mal richtig liegen.
Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, sogar für dich, obwohl ich würde mich für mich am Ende mehr freuen. Und deswegen glaube ich auch, dass ich gewinnen werde. Dazu kommen wir aber später. Wozu wir jetzt kommen, ist eine Vorstellung, die wir letzte Woche schon angekündigt haben, und zwar von einem deutschen Spieler in der NBA. Und er heißt Maxi Kleber. Wir haben letzte Woche über die Mavericks gesprochen, da kommen wir gleich mit zwei Sätzen nochmal schnell zu. Aber heute wollen wir ein bisschen mehr über Maxi Kleber sprechen. Er ist Ende Januar 29 Jahre alt geworden, in Würzburg geboren. Kurze Zwischenfrage, wer ist dort auch geboren, Ferdi?
Wenn du jetzt gerade eben schon so auf die letzte Folge angesprochen oder hingewiesen hast, dann würde ich sagen, das war Dirk Werner Nowitzki.
Und den zweiten Namen gemerkt, das ist top. Das nenne ich Vorbereitung und ein Elefantengedächtnis. Dirk Werner Nowitzki natürlich in Würzburg auch geboren. Das heißt, da ist schon mal eine Riesenparallele da. Denn Dirk Nowitzki, 21 Jahre lang für die Mavericks unterwegs gewesen. Und seit 2017 ist Maxi Kleber auch in Dallas aktiv. Er wurde bekannt dadurch, dass er mit den Oliver Baskets in Würzburg den Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga schaffte, spielte insgesamt 5 Jahre bis 2014 dort, versuchte sich dann schon mal im NBA-Draft, wurde allerdings nicht ausgewählt und sorgte dann so ein bisschen über zwei Stationen. Er spielte in Spanien, er spielte 2 Jahre bei Bayern München dafür, dass er 2017 in Dallas unter Vertrag genommen wurde und sein Vertrag 2019 sogar nochmal verlängert worden ist. Er hat mittlerweile über 30 Einsätze im deutschen Nationaltrikot, wobei man sagen muss, dass es sein Debüt, 2014 war. Das heißt, die Einsätze muss man ein bisschen in Relation setzen. Er hat bei den Mavs über viele Jahre ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Dirk Nowitzki gehabt. Klar, Dirk eine Art Mentor für alle, aber besonders natürlich für den Jungen aus Würzburg. So sagte Kleber zu dem Rücktritt Nowitzkis, dass er persönlich von ihm sehr viel gelernt habe. Ich darf zitieren, bevor ich meine erste Saison hier hatte, haben wir einen Sommer lang zusammen trainiert. Er hat mir viel über die NBA erzählt und wie das hier abläuft, worauf ich mich vorbereiten muss. Ich habe auch Wurftraining mit ihm gemacht und schon sehr viel von ihm mitgenommen. Da frage ich dich, Ferdi, was würdest du dafür geben, ein Wurftraining mit Dirk Nowitzki?
Ein Wurftraining mit Dirk Nowitzki, ich glaube, das wäre höchst interessant, weil Wurftraining mit Dirk Nowitzki, das geht dann schon manchmal in Richtung Mathestunde in der Oberstufe. Das, was die da mit Winkeln und Wurftechniken da berechnet haben am Anfang seiner Karriere, das war schon ganz speziell. Aber ich glaube, mit Dirk Nowitzki ein paar Körbe zu werfen, da sagt keiner nein. Vor allem, wenn er mir noch den Flamingo beibringt.
Den würde ich liebend gerne an dir sehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du da eine unfassbar gute Performance ablieferst. Wollen wir aber zurückkommen zu Maxi Kleber, auch wenn ich dich mit dem Flamingo gerade nicht aus dem Kopf kriege. Der hat nämlich mittlerweile selber schon eine Art Geschichte für die Mavs geschrieben. Er hat 234 Karrierespiele, dabei 1663 Punkte erzielt, also gar nicht so schlecht, beziehungsweise wirklich gut. Und diese Saison, wir haben letzte Woche das schon ein bisschen angekündigt, ist von seinen Werten her die beste. Ferdi, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Zu den genauen Werten, da müsste ich jetzt lügen, wenn du mich danach fragen würdest. Ich kann dir aber soweit sagen, dass Maxi Kleber mir wirklich sehr gut gefällt. Du hast schon gesagt, die Werte sind überdurchschnittlich für seine Verhältnisse, sogar seine besten Karrierewerte, wenn man auf eine Saison alleine schaut. Also das freut mich mega für Maxi Kleber, weil du hast gesagt, er ist ein undrafted Spieler. Und dann nochmal zurückzukommen, zu sagen, ich gebe nicht auf, obwohl schon jede Franchise in den USA zu mir gesagt hat, wir brauchen dich nicht, du bist nicht gut genug für die NBA, sich zurückzukämpfen, dann wirklich eine klasse Karriere hinzulegen, über 1000 Punkte, viele Spiele gemacht, bei einer Franchise wirklich sich zu Hause zu fühlen, das passiert auch nicht vielen, da kommen wir gleich noch zum Spieler, der sich nicht wirklich zu Hause fühlt, und ich glaube, das freut mich für Maxi Kleber, er spielt eine super Saison, ist auch für die Mavs unfassbar wichtig, wir hatten ja diese Szene gegen die Golden State Warriors schon im letzten Part angesprochen und ich glaube, da werden wir nicht so wenige noch von Maxi Kleber sehen, sondern noch ein oder zwei in diesem Jahr.
Sehe ich ganz genauso wie du und ich lasse dich natürlich nicht hängen, natürlich habe ich die Werte zur Not noch am Ende parat. Er hat 25 Minuten pro Spiel bisher auf dem Parkett gestanden, 7 Punkte, 6 Rebounds und im Durchschnitt 2 Assists hingezaubert. Er ist auf einem guten Weg, er spielt durchschnittlich gesehen trotz Corona-Erkrankung seine beste Saison in der NBA und das schon in seinem 4. Jahr. Wir wünschen ihm weiter ganz, ganz viel Erfolg und werden in den nächsten Wochen die Augen weiter ganz weit offen halten, was ihn angeht, aber natürlich auch was alle weiteren deutschen Spieler angeht und euch die näher vorstellen. Bevor wir jetzt zum letzten Thema in der NBA kommen, kurze Nachbesprechung der letzten Wochen der Mavs. Ich meine, wir haben sie so stark kritisiert letzte Woche, im schlechten Saisonstart gehabt und dann zaubern sie einfach mal 4 Siege in Folge hin. Was war da los?
Da war vor allem das los, was wir besprochen hatten. Und zwar hat einer funktioniert, der nicht Luka Doncic hieß. Und das war Kristaps Porzingis. Wir hatten 2 richtig gute Spiele von ihm. Da hat er auch gezeigt, wenn ich funktioniere, dann klappt das auch eigentlich regelmäßig mit den Siegen. Heißt, Kristaps Porzingis, wir haben es gesagt, es hat funktioniert. Die Mavs können eigentlich nur hoffen, dass wir weiter davon reden, damit es auch weiterhin klappt. weil dann sind die Playoffs nur noch Formsache für sie.
Sie kratzen zumindest wieder dran und ein bisschen ist unsere Ehre wiederhergestellt, dass wir doch Ahnung von diesem Sport haben oder überhaupt von Sport haben. Kristaps Porzingis überzeugt neben Luka Doncic, der trotzdem alles überragend ist, daran führt kein Weg dran vorbei. Sie sind wieder auf Tuchfühlung zu den Playoffs im Westen, liegen jetzt bei einer Statistik von 13 zu 15 und wir halten die Augen auf, was die Mavs alles so machen werden. Vielleicht ja, und da kommen wir zum letzten Thema. Es war sogar passenderweise eine Zuschauerfrage, deswegen liebe Grüße an denjenigen, der weiß ganz genau Bescheid, wen ich meine. Wir beschäftigen uns mit Andre Drummond. Und nicht nur, weil es eine Zuschauerfrage war, sondern weil es ein ziemlich aktuelles Thema ist, denn vielleicht spielt er auch irgendwann nochmal für Dallas. Oder aber für ein ganz anderes Team, denn für die Cavs spielt er auf jeden Fall nicht mehr, Ferdi.
Nee, für die Cavs wird er auf keinen Fall mehr spielen. Das hat er nicht gesagt, das haben die Cavs vor allem gesagt. Das hat bei einigen Spielern wirklich richtig Wut hervorgebracht. Ich rede da von Draymond Green, der hat jetzt nach dem Spiel gegen die Cavs eine Pressekonferenz, ein Statement veröffentlicht, wo er gesagt hat, es ist nicht in Ordnung, wie ihr mit uns Spielern umgeht. Er hat da das Beispiel von Anthony Davis gebracht, der ja von den New Orleans Pelicans weggewechselt werden wollte. Der wollte weggetradet werden, hat dafür eine Strafe in Höhe von 100.000 US-Dollar bekommen. Das ist eine Summe, die kann sich nicht jeder Mensch auf der Welt mal eben so leisten, nur weil er etwas sagt. Also meine Frage jetzt an dich, verstehst du seine Kritik, wie wird mit Spielern umgegangen? Wir hatten das Thema ja schon vorhin so ein bisschen angerissen mit J.J. Watt, aber auch mit einem Jared Goff. Da haben wir gesagt, wie wird da mit den Spielern umgegangen? Da hatten wir beide Varianten, jetzt haben wir nochmal eine ganz extreme bei Andre Drummond. Und ja, was sagst du dazu eigentlich?
Ich kann es komplett nachvollziehen. Also, dass da auch mal irgendwann jemand aus der Haut geht. Green ist dafür auch ein bisschen bekannt. Also, es wundert mich nicht ganz, dass er es am Ende ist. Aber kann ich komplett nachvollziehen. Also, ja, ich will das Wort nicht weiter in den Mund nehmen, weil ich es heute schon ein paar Mal gesagt habe. Aber es ist das Business. Es tut mir so leid. Am Ende, das heißt, es tut mir leid, die Jungs verdienen auch ordentlich. Ne? Also, Andre Drummond kriegt 28 Millionen bei den Cavaliers. Ist jetzt nicht so, dass der sich das nicht mal leisten kann. Aber trotzdem ist es immer unschön, am Ende so in der Presse zu stehen. Er darf noch weiter mittrainieren, er darf sogar weiter mitreisen, was ich irgendwie gar nicht verstehe. Aber er darf halt nicht mehr für die Cavs spielen. Und ja, das muss man am Ende akzeptieren. Gut finden tue ich es nicht. Was ich aber gut finde, ist, dass er somit ein ziemlich heißer Anwärter auf den Trade ist. Und da gibt es ja zum Beispiel Toronto Raptors, die ihn traden könnten. Oder denkst du, dass das eher nicht der Fall wird?
Einen Trade zu den Toronto Raptors halte ich persönlich noch als realistischste Variante, weil die auf der Center-Position ganz große Bauchschmerzen haben, nachdem sie jetzt in den letzten Jahren wirklich gute Jungs weggegeben haben, wie zum Beispiel in Gasol. Heißt, da brauchen sie einen Spieler. Wir reden hier von Drummond, das ist immer noch der Rebound-stärkste Spieler in der Liga, was die Zahlen zumindest angeht. Und ich glaube, Toronto kann sich sehr glücklich schätzen und hat auch ein gutes Recht dazu, einen Drummond zu verpflichten, weil sie eben auf der Position Bedarf haben. In dieser Saison ist da kein großer Druck da, heißt, es wird nicht um die Playoffs gehen. Und ich denke, das wird eigentlich ein ganz gutes Umfeld für einen Drummond sein.
Und wie du es eben schon angesprochen hast, er kann immer noch helfen. Also er ist ein früherer All-Star, hat trotzdem dieses Jahr, obwohl es mit den Cavs jetzt so zwischenmenschlich eher semi gelaufen ist, seine Klasse in der Saison bewiesen. Also 25 Spiele, 17,5 Punkte im Durchschnitt, 13,5 Rebounds, also eine unfassbare Quote im Durchschnitt. Er ist bei den Total Rebounds nach den ersten 8 gespielten NBA-Wochen auf Platz 2. Mit hinter einem gewissen Rudy Gobert, der ja doch auch nochmal eine ziemlich große Klasse nachweist, Woche für Woche. Rebounds pro Spiel liegt sogar Drummond knapp vor Gobert. Das heißt, also er hat weiterhin eine ja unbeschriebene Klasse, die man nicht unterschätzen darf. Und deswegen ist er halt nicht nur für die Raptors interessant, sondern halt noch für ein paar andere Mannschaften, die sich ihn allerdings nicht unbedingt als Trade leisten könnten, sondern dann eher auf dem Buyout-Markt unterwegs wären, das heißt ihn kaufen würden. Diese Deadline läuft bis zum 9. April, das ist noch ordentlich Zeit, um jemanden am Ende zu verpflichten. Und deswegen warten gerade ein paar Teams, wie zum Beispiel die Mavericks, ab, ob der Trade mit Toronto, wo es lose Gespräche geben soll, am Ende tatsächlich zustande kommt. Könntest du dir ja Drummond auch bei den Mavs oder aber, was auch in den Hut geworfen oder in den Ring geworfen wurde, die bei den Nets vorstellen?
Vorstellen könnte ich es mir, wobei ich dann glaube, dass diese Buyout-Option wirklich erst, also so wirklich Richtung Deadline gezogen wird, Anfang April. Dann weiß man schon ungefähr, es geht in die Playoffs, Playoffs gehen bald los, wir brauchen noch einen Spieler, der uns helfen kann. Drummond ist in meinen Augen für viele Teams ein Spieler, der helfen kann. Jetzt nicht unbedingt als Starter, sondern eher als Backup, der ein paar Minuten übernimmt, um den absoluten Superstars Verschnaufpause zu gönnen. Aber ich glaube, dass wenn ein Team wie die Mavs das wirklich den Anspruch hat, in die Playoffs zu kommen, dann wartet, bis die Deadline zieht, einen Tag davor vielleicht sagt, okay, den hat noch keiner genommen, den nehmen wir, denn dann haben wir sogar eine leicht höhere Chance, noch den Titel holen zu können im Westen, wenn wir ohne Drummond ins Rennen gehen.
Es wird spannend bleiben, das abzuwarten. Es wird auch spannend sein, ob überhaupt ein Andrew Drummond für fast anderthalb Monate irgendwie auf dem Markt rumhängt und sich ihn keiner greift. Ich habe ein bisschen Angst, dass am Ende zur Not, wie sie es bekannt sind, dass sie es auf dem Buyout-Markt gerne mal tun, irgendwie wieder die Lakers zugreifen, oder die jetzt persönlich irgendwie weniger Lust zu. Ich würde ihn ganz gerne bei einem anderen Team sehen, ohne dass ich etwas gegen die Lakers sagen möchte. Meine Güte, da kommen wir in der nächsten Woche tatsächlich stark zu LeBron, Dennis Schröder und Co. Aber ich würde ihn, wie gesagt, bei den Mavs sehr interessant finden. Ich würde ihn auch bei den Nets interessant finden, wo wir zwar schon so ein absolutes Superstar-Team haben, mit DeAndre Jordan allerdings nur einen echten Center zur Verfügung. Und warum nicht da kurz vor der Deadline, für die Nets wird es sehr, sehr wahrscheinlich in die Playoffs gehen, nochmal zuschlagen. Bei den Mavs, du hast es eben schon angesprochen, würde es auch Sinn machen. Allerdings wirklich nur, wenn er ja bis Anfang April verfügbar wäre. Man weiß, jo, man hat es geschafft in die Playoffs und dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ob es soweit kommt, wir werden es verfolgen. Es ist eine sehr spannende Personalie und Andrew Drummond ist auf dem Markt. Damit wollen wir aber das ganze Kapitel NBA auch mal irgendwann langsam zumachen. Schon wieder genug drüber gesprochen und zum letzten sehr, sehr großen Thema kommen, und zwar der NHL, wo wir auch wieder einen Spieler vorstellen wollen. Und zwar den Philipp Grubauer, einen deutschen Torwart, der seit ja, vielen, vielen Jahren in der NHL unterwegs ist, der mittlerweile 29 Jahre alt ist, aus Rosenheim gebürtig kommt und ja, als Torwart ist es ja auch wichtig zu erwähnen, Linkshänder ist. Er spielt für die Colorado Avalanche und das seit 2018. Hat 5 Jahre dafür. Für wen gespielt, Ferdi?
Für die Washington Capitals.
Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ich habe nichts anderes erwartet. Und was hat er mit denen gewonnen?
Den Stanley Cup.
Ja, den Stanley Cup. Er hat den Stanley Cup gewonnen und zwar in seinem letzten Jahr dort, 2018. Er war damit der erst 4. Deutsche, dem das gelang. Deswegen die Frage an alle Zuschauer, die uns hören sollten. Ihr könnt gerne mir, Ferdi, also ja, einen von uns beiden, egal ob auf WhatsApp oder auf Insta gerne schreiben. Mich würde mal interessieren, wer von euch das wirklich weiß. Falls ihr es gegoogelt haben solltet, könnt ihr das auch gerne dazu schreiben, ist kein Problem. Wer die ersten drei, also wer die anderen drei deutschen Spieler waren, der ja, denen das gelang, den Stanley Cup zu holen. Ich will es jetzt einmal von dir nicht wissen. Ich habe das Gefühl, du weißt es, Ferdi, du kannst es mir sonst ja auch nochmal schreiben. Ich bin gespannt, ob es ja, jemand von selbst aus weiß. Schreibt uns gerne und wir würden uns freuen. Zu dem Thema allerdings weiter. Er war schon vor seinen 5 Jahren in Washington Capitals in Amerika unterwegs. Er wurde nämlich schon 2010 von den Capitals gedraftet, war dann ja ein paar Jahre bei Farmteams unterwegs, wurde dann ein bisschen geparkt und spielte davor sogar noch in Kanada. Das heißt, ja, auf der amerikanischen Nordhalbkugel kennt sich der Kollege Grubauer mittlerweile sehr, sehr gut aus. Dazu spielt er seit Jahren für Deutschland, bei mehreren Endturnieren teilgenommen, zu 14, zu 17, zu 19, jeweils die WM. Und ist in einem Team, Ferdi, was ja letztes Jahr schon sehr gut performt hat, aber dieses Jahr als einer der Top-Favoriten auf den Stanley Cup gilt. Oder bin ich da falsch informiert?
Ganz falsch nicht, obwohl ich jetzt sagen würde, die Avalanche sind für mich persönlich nicht der absolute Top-Favorit, den Stanley Cup am Ende zu holen, weil ich allein schon glaube, dass im Westen da noch andere Brocken im Weg sind. Ich fange jetzt mal klein an in der Division. Da sieht's gut aus für Colorado, da stehen sie gut da. Allerdings darf man da nicht vergessen, die Vegas Golden Knights performen gerade wie am Stück, auch mit Corona-Pause und sonst was. Die haben sofort wieder zugelangt, haben ja auch gegen die Avalanche das erste Spiel gleich gewonnen, gegen Grubauer. Und ja, also auf jeden Fall Playoffs, sehe ich die Avalanche auf jeden Fall. Würde mich auch freuen für Philipp Grubauer, ein super Spieler, deutsch, macht's richtig gut in diesem Jahr, legt die besten Werte seiner Karriere auf. Aber ich glaube, 1-2 Runden können sie da weiterkommen. Aber im Westen sich einfach zu starke Teams, ja, auch mit den Toronto Maple Leafs, die sind richtig gut dieses Jahr. Montreal Canadiens sind gut. Also auch mit den Vegas Golden Knights in der Division. Das wird schon sehr schwer. Die Division werden sie locker packen. Dafür ist die Western Division dieses Jahr einfach nicht gut genug. Aber ob sie jetzt der absolute Top-Favorit sind, das traue ich mich nicht wirklich zu sagen.
ist natürlich auch mal wieder das vielleicht als dreckige Frage einzustufen von meiner Seite aus. Aber nein, du hast es schon angesprochen. Philipp Grubauer spielt die stärkste Saison, seitdem er in der NHL ist. Und wie wir eben erfahren haben, ist er da schon ziemlich lange. Und zwar liegt er momentan bei einer Fangquote von 93,7. Sein Durchschnitt sonst in den 9 Jahren davor lag bei 92,1. Das heißt, er hat nochmal draufgepackt und ist ein wirklich sehr, sehr guter deutscher Torwart in der NHL. Das ist immer etwas Besonderes. Und deswegen haben wir uns auch ihn als erstes ausgewählt. Er hat dieses Jahr 10 Spiele absolviert. Er war auch kurz mit Corona krank. Zu Hause geblieben und hat deshalb nur 10 Spiele absolviert. Sein ganzes Team hat allerdings bisher nur 12 absolviert. Und da kommen wir so ein bisschen zum Abschluss der NHL. Und zwar, du hast es eben schon angedeutet, die NHL spielt nicht so, wie es sonst ist. Und zwar wurde sie dieses Jahr in 4 Divisions aufgeteilt, in North, East, West und Central. Die heißen dann auch noch ein bisschen anders. Das heißt, Colorado spielt zum Beispiel in der Honda West Division. Und da belegen sie den 4. Platz nach 12 Spielen, 7 Siege, haben allerdings deutlich weniger Spiele absolviert als die Mannschaften über ihnen. St. Louis zum Beispiel, momentan auf Rang 2, hat ganze 4 Spiele mehr. Auf Platz 1 die eben schon angesprochenen Vegas Golden Knights, die tatsächlich gerade doch ein ziemlich heißes Eisen auf dem Platz laufen und sehr, sehr gut unterwegs sind. Gerade erst 1-0 gegen die Avalanche gewonnen. Aber, Ferdi, zu der Performance von Grubauer, glaubst du, dass er doch entscheidend sein könnte mit seiner Fangquote, du hast es gerade zwar ein bisschen bezweifelt, aber um so weit wie möglich zu kommen?
Das auf jeden Fall. Für mich ist im Eishockey der Torwart vergleichbar mit dem Quarterback in der NFL. Du brauchst einen guten Torwart, ansonsten kannst du gleich die Schläger einpacken und nach Hause fahren. Und Philipp Grubauer zeigt, dass er dieses Jahr wirklich der Torwart sein kann, der wirklich permanent die Nummer 1 im Tor bildet. Die Werte stimmen, die Performance stimmt. Wir reden jetzt nach einer langen Corona-Pause für die Avalanche, wo sie gegen ein wirklich starkes Team nur 1-0 verloren haben. Und ein Tor in der NHL zu kassieren, das ist ein sehr guter Wert, das ist unter Grubauer Schnitt in diesem Jahr. Das kriegen nicht viele Torwerte in ihrer Karriere hin. Und ich glaube, Grubauer kann auf jeden Fall der Unterschiedsspieler werden. Da gehören natürlich noch andere in Colorado dazu, wie ein McKinnon zum Beispiel, aber das halt ein Feldspieler, der anderweitig einen Job zu erledigen hat.
Ganz, ganz richtig. Letztes Jahr, wer sich erinnern kann, für die Freunde der NHL, war Colorado schon mal auf einem ziemlich guten Weg unterwegs und stand gegen die Dallas Stars damals im Halbfinale, im Conference-Halbfinale. Leider ist Philipp Grubauer nach dem ersten Spiel verletzt ausgefallen für die restliche Serie. Es wird immer Best of 7 gespielt und musste mit anschauen, wie nach einem harten Kampf am Ende die Dallas Stars sich durchsetzen konnten. Trotzdem ein Erfolg auch in dieser Saison, dass die Colorado Avalanche auf jeden Fall wieder als Kandidat gelten, so weit wie möglich zu kommen. Wie weit? Ferdi hat es vorhin schon angedeutet, das werden wir für euch beobachten und auch in den nächsten Wochen wieder einige deutsche Spieler, aber vor allem auch einige Teams und so ein bisschen den Rhythmus, den die NHL dieses Jahr hat mit ihren 4 Divisions, erklären und euch näher bringen. Jetzt wollen wir aber wirklich zum Abschluss kommen und wir haben eine Sportart vergessen und wenn ich ganz recht informiert bin, geht's da heute auch über den Spielplan, oder? Was besprechen wir in der MLB?
Genau, denn in der MLB wurde jetzt der neue Spielplan veröffentlicht und ursprünglich waren für dieses Jahr nur 154 Spiele geplant. Jetzt wird der ein oder andere natürlich richtig dick schlucken, wenn er noch nicht so viel von der MLB gehört hat. 154 Spiele in einer Saison und das ist nicht mal das, was eigentlich läuft, denn das, was eigentlich läuft, sind 162 Spiele und die wird man jetzt nach dieser neuen Veröffentlichung des Spielplans auch durchziehen. Heißt, es wird ganz normal am 1. April gestartet. Die Preseason, heißt das Spring Training in der MLB, wird durchgezogen. Das war auch nicht bei allen Ligen der Fall. Die NFL hat drauf verzichtet, die NHL hat auch vollkommen drauf verzichtet. Die NBA hat sich so ein bisschen ausprobiert an der Preseason, aber auch nicht im ganz großen Stil. Und man muss sagen, letztes Jahr hat die MLB auch deutlich zurückgeschraubt, was die Spiele anging. Da haben sie auch später begonnen, erst wirklich im Sommer. Dann nur noch 60 Spiele vor den Playoffs raufgelegt. Am Ende gewannen die Dodgers, das ist uns allen, glaube ich, bekannt. Dieses Jahr geht das also alles wieder ganz normal los. Ende Februar mit dem Spring Training, da werden wir dann regelmäßig für euch einfach mal ein Team durchleuchten, was vielleicht so interessant werden könnte. Da haben wir auf jeden Fall genug, vor allem in der National League. Meine Frage an dich nochmal, Bjarne. 162 Spiele in einer Saison. Was macht das mit dir?
Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wo wir schon immer hören, in Deutschland die Hauptsportart Fußball, wo sich alle beschweren, 34 Spiele, da sind mal irgendwann mal die Beine müde, wenn mal einer eine englische Woche hat. Wie müssen die sich fühlen? 162 Spiele, unfassbar. Zeigt wieder die Verrücktheit des US-Sports. ist ein sehr, sehr knackiges Programm in den nächsten Wochen und Monaten, das die MLB vor sich hat. Wir freuen uns natürlich alle, dass sie wieder mit der kompletten Stahlkraft an den Start geht und ich glaube, ab 1. April loslegt. Wir sind für euch da, wir haben ein Auge drauf. Der Vorteil natürlich so ein bisschen zum Abschluss, den die MLB genießt oder hofft genießen zu können, ist, dass sie im Sommer spielen, dass der Winter vorbei ist, dass sie ein bisschen hoffen, dass die Corona-Zahlen runtergehen in den USA. Dazu sind sie draußen unterwegs und nicht in der Halle, so wie es die NBA und die NHL ist. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie das knackige Programm durchziehen können. Wir hoffen es zumindest und sind sehr gespannt auf den Start.
Du sprichst jetzt schon von den Fans, da kann ich schon so viel vorwegnehmen. Es werden auf jeden Fall in allen Stadien ein bisschen Fans da sein. Natürlich nicht so viele wie beim Super Bowl, das hat sich ja auch als eher unvernünftig erwiesen. Aber die Verrücktheit des US-Sports, wir können nicht genug kriegen, ihr hoffentlich auch nicht. Deswegen heißt es wieder für euch, nächsten Mittwoch einschalten, zuhören und gerne mit ein paar Fragen an uns rantreten. Die beantworten wir sehr gerne für euch. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich schon auf nächste Woche wie Bolle. Jan, ich glaube, dir geht's genauso.
Mir geht's genauso, wie Bolle. So, würde ich das einfach das Schlusswort. Es ist ein wunderschöner Satz, den du gesagt hast. Ich wünsche euch allen einen sehr, sehr schönen Mittwochabend oder einen schönen Mittwochnachmittag, wann auch immer ihr uns hört. Und hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, die Verrücktheiten des US-Sports. Björn und Ferdi halten euch auf dem Laufenden. Macht's gut.
Ciao.